Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Not available in all states.
Click and Rush Episode 20. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und sonst irgendwo vielleicht auch noch.
Ich bin @JoachimHebel auf genau denselben Plattformen unterwegs wie Uli. Insofern, ja, glaube ich, ihr wisst Bescheid. You know what it is.
Die Pause ist vorbei. Es war ja eigentlich keine so richtige, aber wie ihr wisst, nach Pokalwochenenden machen wir keinen Podcast, sondern nur nach Premier League Wochenenden. Aber dafür haben wir heute einen vollen Terminkalender, weil vieles zu tun ist. Und vielleicht müssen wir mal in der Chronologie anfangen, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich der letzte Podcast hat sich in großen Teilen um Manchester United gedreht, um damals aber vor allen Dingen Ruben Amorim und die Entlassung. In der Zwischenzeit wissen wir ja, wer der Trainer bis Saisonende sein wird, und dann gibt es natürlich Gerüchte, was darüber hinaus passiert. Aber fürs Erste müssen wir uns wahrscheinlich über den Caretaker unterhalten, der ja schon mal ganz ordentlich vorgelegt hat in seinem allerersten Spiel, seitdem er wieder Caretaker ist bei United.
Genau, also das zweite Mal. Michael Carrick, der Caretaker, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Ich glaube, ihr habt das Spiel alle gesehen. Es war ein herausragendes Fußballspiel von Manchester United. Ich glaube, die Idee ist einfach nur, das Gegenteil von dem zu tun, was Ruben Amorim gemacht hat. Ich glaube, dass das wirklich einfach der ausschlaggebende Punkt ist. Er hat mit einer Viererkette gespielt. Wir haben es ja schon mal hier gesagt, dass Manchester United sehr, sehr wohl weiß, dass wenn sie Viererkette spielen würden, dass es dann sehr, sehr viel besser aussehen würde. Jetzt tun sie es und es hat gut ausgesehen. Er hat, und das ist ja auch das Bezeichnende, Lisandro Martinez zurück in die Mannschaft geholt. Er hat Harry Maguire zurück in die Mannschaft geholt. Er hat Kobbie Mainoo zurück in die Mannschaft geholt. Also eigentlich alle, die mit Amorim ein Problem hatten oder gestritten haben mit ihm ja sogar, und hat die einfach zurückgeholt. Das hat, glaube ich, die Fans schon mal befriedet. Allein Kobbie Mainoo war da schon sehr, sehr wichtig. Und es ist eigentlich klar, das habe ich zu dir auch gesagt, Uli, vor dem Spiel ja, in dem Moment, als ich gelesen habe, Kobbie Mainoo spielt, mir war das bewusst, dass er spielen muss. Und wenn er nicht gespielt hätte, dass er da eine Chance vertan hätte. Weil es war klar, dass der sich einfach zeigen wird und zeigen wollen wird. Und das hat er gemacht. Das war herausragend. Die Taktik war auch perfekt. Du spielst mit Dorgo, den habe ich auch noch vergessen. Dorgo übrigens, der ja auch von Amorim öffentlich angezählt worden ist. Du spielst mit dem aus links außen, du spielst mit Amad aus rechts außen. Beide haben schon bei Amorim den Wingback gespielt. Also quasi hat Amorim ja da schon vorgearbeitet, die beiden auch defensiv zu verbessern oder beziehungsweise in das System einzufügen. So konnten Semenyo und auch, wie heißt der Kamerad, Doku, richtig gut gestellt werden. Die kamen überhaupt nicht ins Zentrum, also kaum, wirklich fast nicht. Und so konnte Haaland wiederum auch ausgeschaltet werden, weil der auch nicht gefunden werden konnte. Plus im Mittelfeld standen sie verhältnismäßig fix und dicht. Das hat insgesamt echt gut gepasst, war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und dann natürlich die Kontersituationen. Und das haben wir ja immer wieder gesagt. Wenn die mal ins Rollen kommen, dann ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie sind nur viel zu selten ins Rollen gekommen. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Und genau das ist der Grund, warum es eben so aussieht, wie es aussieht.
Ja, genau, so ähnlich wie du es gesagt hast, finde ich auch. Über Kobbie Mainoo muss man, glaube ich, schon nochmal wahrscheinlich ein gesondertes Wort verlieren, weil das ja, ich weiß nicht, ob es so war, aber fast schon den Anschein hatte, als würde Amorim große Teile seiner Energie aufwenden, um auf gar keinen Fall mit Mainoo spielen zu müssen. Und zwar ist auch klar, dass das nicht sein Spielertyp einfach am Ende ist. Aber ich finde schon auch nochmal, dass man sieht, wenn man vor allen Dingen mit einer Doppel-Sechs spielt, welche enormen Qualitäten der haben kann. Und dass der jetzt natürlich einen Chip on his shoulder hat, wie man in England so schön sagt, ist ja logisch, um allen das zu beweisen. Aber dem geht ja trotzdem auch nochmal einfach, ich habe fast vergessen, oder also ich nicht, aber ich glaube, die Menschheit hat fast vergessen, dass wir ja, glaube ich, hoffentlich keine grundsätzliche Diskussion über die Qualität führen von Kobbie Mainoo. Denn der hat ja Dinge, die insbesondere in der aktuellen Phase und ganz besonders in dem System grundsätzlich helfen können. Und das, glaube ich, hat man nochmal sehr, sehr deutlich gesehen, dass das jemand sein kann, auch in der gerade in der aktuellen Form und in den aktuellen Formen, der unglaublich helfen kann. Und darüber bin ich sehr glücklich. Man darf auch nicht, glaube ich, vergessen, dass Mbeumo zurück ist. Das ist sicherlich hat einen großen Einfluss auf Manchester United. Die Art und Weise des Spiels, wir haben uns ja auch im Vorfeld unterhalten, das war mir schon klar, dass United das mit am besten in die Karten spielt. Das muss man schon so ehrlich sagen, dass das die Art von Gegner ist. Wir erinnern uns an das allererste Spiel, glaube ich, war es gegen Arsenal, als wir ja auch hier gesagt haben, das ist das, was United sein kann. Ein Charaktertest für jedes Team. Das sind sie hier gewesen. Dass sie es dann natürlich am Ende so durchziehen, sind halt die Dinge, die dann wahrscheinlich einfach so einmal so passieren, wenn es funktioniert. Aber hey, Kudos, also Top-Leistung von United. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oder andersrum. Wir wissen ja, dass Carrick nicht, oder zunächst mal, vielleicht muss man es so formulieren, zunächst einmal die Version ist, die bis Saisonende weitermachen soll und muss und will. Und danach oder für danach sucht man wohl eine Lösung. Das Ding ist aber das, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was der in den jetzt 4 Spielen gemacht hat, seitdem er Caretaker ist, da hat er ganz schön tolle Spiele gebracht. Vielleicht ist es auch einfach das, was United so liegt, und wir werden mehr Wahrheiten erfahren, wenn es gegen die Burnleys und Leedses und wie sie alle heißen geht. Wobei, ich glaube, Leeds sind sie schon durch. Das macht keinen Sinn mehr, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Also gegen die Teams, die halt lieber gegen den Ball stehen und United was am Ball abverlangen. Da bin ich sehr gespannt. Oder ob es eine vielleicht Dynamik entwickelt, die da heißt, Moment mal, warum wollten wir denn gar nicht damit gehen? Ne? Und übrigens auch da nochmal zur Viererkette-Thematik. Ne? Am Ende ist es ja, auch das ist so ein Thema geworden unter Ruben Amorim. Wir reden ja nur über einen Teil der Aufstellung in einer Phase. Die spielen ja auch mit einer Art 3-2-5, weil es einfach fluide ist so im Fußball. Aber das sind all die Dinge, die Amorim, glaube ich, nicht clever gelöst hat nach außen, die jetzt ein cleverer Typ à la Michael Carrick besser löst und besser verkauft vor allen Dingen. Und du hast ja das Spiel logischerweise kommentiert, daher wirst du es auch gesehen haben, aber was ich unglaublich fand, war so, ich glaube so in der 90. oder 89. Minute haben sie Sir Alex Ferguson eingeblendet in der Weltregie, und ich muss ehrlich sagen, also ich habe den lange nicht mehr so glücklich gesehen, und ich glaube wirklich glücklich gesehen, weil der musste viel erleiden, der gute Mann, und das war für mich fast der Moment des Spieltags, weil ich mir dachte, Mensch, schau mal, auf seine alten Tage darf er doch nochmal einen dann richtig guten Auftritt einfach gegen City erleben.
Ja, grundsätzlich hast du vollkommen recht. Ich habe natürlich mich auch damit beschäftigt und habe auch die ganzen Vorberichterstattungen gehört. Also ich bin vollkommen bei Jamie Carragher und bei Gary Neville. Michael Carrick darf diesen Job nicht behalten, ist meine Meinung. Bin ich voll dabei, egal was passiert, egal ob die jetzt Siebter werden, ob die Erster werden, das ist vollkommen egal. Erster vielleicht nicht, dann hast du vielleicht einen Punkt, aber ich glaube, dass du brauchst einen Trainer jetzt einfach, du brauchst einen Elite-Trainer, der das nächste vorantreibt. Und ich glaube, dass er das auf lange Sicht nicht haben wird. Es wäre ein zweiter Ole Gunnar Solskjaer. Der würde es einigermaßen okay, ordentlich machen. Er würde die Mannschaft befrieden wahrscheinlich. Er würde die Stimmung hochhalten einigermaßen. Aber er wäre, glaube ich, keiner, der dieses Team weiterführen kann. Deswegen brauchst du da jemanden, der mit einer klaren Idee rankommt und der einfach sagt, so, und du musst den jetzt wirklich aussuchen, der wirklich lange Zeit bleiben kann. Und das können, glaube ich, nicht viele. Aber den Trainer musst du finden. Und es muss meiner Meinung nach ein Elite-Trainer sein. Ansonsten wird Manchester United in 2 Jahren wieder so dastehen.
Ja, vermutlich. Vielleicht sollten wir übrigens elitetrainer.de aufmachen oder .co.uk, um zu vermitteln. Vermutlich. Das Problem ist, also ich habe ja vor 14 Tagen bin ich auch all die Namen durchgegangen und bin natürlich unter anderem auch bei Carrick hängen geblieben und habe ähnlich argumentiert, dass, also jetzt mal unabhängig von der Spielidee, die scheint ja fürs Erste zumindest klar genug zu sein für United. Und ich möchte auch da nochmal dazu sagen, von all den Dingen, die ich gesehen habe, City war keineswegs so mies. Ne? Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu dazu sagen. Das Momentum für City sieht gerade nicht so gut aus, weil sie jetzt ein paar Mal unentschieden in Folge gespielt haben und jetzt sogar verloren haben und damit theoretisch an diesem Wochenende die finale Vorentscheidung hätte fallen können im Meisterschaftskampf. Kommen wir dann gleich nochmal drauf, warum dem nicht so ist. Das war lange Zeit lang auf Augenhöhe. Nur um nochmal einfach rauszuarbeiten. Dieses Manchester United ist keineswegs der Sauhaufen, von dem alle immer gesprochen haben und untrainierbar und der ganze Scheiß. Nein, die haben, das habe ich auch versucht rauszuarbeiten, eben vor 14 Tagen, die haben in gewissen Richtungen Schritte gemacht, gute Schritte gemacht, richtige Schritte gemacht. Und unter Umständen mit gewissen Dingen kann man die zu einer Truppe bringen, die Top 6 bis 8 ist. Vielleicht sogar mehr, wenn die Sterne wirklich günstig stehen. Analog zu dem, was wir in der Saisonvorschau gesagt haben, als auch nach dem ersten Spieltag, vor allen Dingen nach dem ersten Spieltag, soweit ich mich erinnern kann. Und ich bin aber, glaube ich, auch bei dir, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Carrick ist so der kleinste gemeinsame Nenner von allen. Und niemand, der eine Stimmung entfachen kann, qua des Typens, der er eben ist, der dieses Team charismatisch wieder zurück an alte Tage führen kann. Es klingt so blöd, aber vielleicht wäre das der ideale Co-Trainer. Vielleicht hätte man den ganz gerne, unheimlich gerne sogar dabei in seinem neuen Trainerstab, wenn der neue Cheftrainer das dann machen wollen würde. Wir kommen ja dann auch gleich nochmal auf einen Namen, der logischerweise den jetzt automatisch zur Debatte steht. Und so richtig sickert ja auch noch nichts durch von United, wer denn irgendwie der Frontrunner sein sollte. Das ist ja das Gute, dass sie sich jetzt erstmal Zeit verschafft haben. Und dass, wenn jetzt Carrick so weitermacht, vielleicht sogar sowieso eine Art Ole Gunnar Solskjaer-Situation entstehen kann. Nämlich, dass man dann irgendwann sagt im März, na gut, jetzt hat er alles gewonnen, was wollen wir denn eigentlich hier mehr? Lass uns mit dem weitergehen, nur um es dann halt wahrscheinlich ein Jahr später wieder zu beenden. Aber schauen wir halt mal. So far, so good, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Nach wie vor ist das so. Also vielleicht ist Bruno Fernandes einfach ein offensiver Mittelfeldspieler. Liebe Grüße an Ruben Amorim. Bemo ist jemand, der mit einer Aktion viele Dinge kaputt machen kann. Also für den Gegner logischerweise. Kobbie Mainoo kann einer sein, der unheimlich gut zirkulieren kann. Wir haben alle nochmal gelernt, glaube ich, in den letzten paar Wochen, welch enormer Kontributeur Lisandro Martinez sein kann. Šeško hat zwischenzeitlich mal angedeutet, worum es geht. Das halte ich nach wie vor für einen guten Move. Also kurzum, Carrick ist, glaube ich, einfach nur da, wo United ungefähr hingehört, mit einem Matchup, das ihnen jetzt gut gelegen hat. Das muss man schon ehrlich sagen. Und es könnte auch sein, dass das nächste Spiel jetzt gegen Arsenal sein, ne, in der Premier League, dass es ihnen ähnlich gut liegt übrigens.
Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich finde, das war, habe ich ja eh gesagt, ich glaube, das ist ja auch um die Welt gegangen, in Anführungszeichen, schon wieder mal durch Deutschland gegangen, mein Zitat in Anführungszeichen, dass ich gesagt habe, ich glaube, das war das beste Manchester United-Spiel seit Ewigkeiten. Das war es auf jeden Fall. Und für alle, die natürlich jetzt auch dann zuhören, wir haben Manchester United nicht dafür kritisiert, weil wir sie nicht mögen oder sonst irgendwas. Das ist ja, glaube ich, immer der Punkt. Sondern wir haben sie kritisiert, weil wir gesehen haben, dass in diesem Kader mehr ist. Und wir haben unsere Quellen und wir sprechen mit Leuten. Und wie gesagt, um das Umfeld herum, alle wussten, dass in dieser Mannschaft mehr steckt. Und allein schon mal, wenn man sich mal überlegt, was die vorne haben, ja, mit Šeško, Cunha, Mbeumo, dann hast du noch einen Mason Mount, dann hast du noch einen Amad, dann hast du einen Bruno Fernandes, jetzt auch einen Dorgu, kannst du ja auch noch mitnehmen in dieses Ding. Das sind ja allein, das ist eine Offensive, die braucht sich, die ist Top 5, Minimum. Und deswegen brauchst du darüber nicht diskutieren, ob die schlecht sind oder nicht. Das war nie das Thema, sondern Ruben Amorim hat diese Mannschaft aufgehalten. Das muss man einfach klar sagen. Die waren ja auch nicht schlecht unter ihm, aber sie waren nicht gut genug für das, was in diesem Kader steckt. Du hast in diesem Sommer zwei Spieler gekauft für je 50 Millionen Euro, reicht ja gar nicht. Und stehst irgendwo da und hältst dich eigentlich selber die ganze Zeit unten. Und das habe ich ja auch gesagt. Es gibt ja, du hast das Zitat mal geschickt, Uli. Es gibt ein Zitat von Marco Silva, der in einem Satz erklärt, wie man gegen Ruben Amorims Manchester United zu spielen hat. Wenn er das erkennt, dann in einem Satz erklären kann, dann kann das jeder in dieser Liga. Es ist einfach, es ist sehr, sehr einfach, gegen diese Mannschaft zu spielen und gewesen, weil jeder wusste, was du zu tun hast, was du zu lassen hast, damit diese Mannschaft einfach nicht durchkommt und damit die nicht florieren können. Und jetzt wiederum war es so, dass United, das hat eine Kehrseite. Also A, du machst immer das Gleiche, das heißt, der Gegner weiß, was du machst. Du reagierst aber auch nicht auf den Gegner. Das heißt, du tötest nicht das, was den Gegner stark macht. Und das hat Michael Carrick gemacht. Er hat diese Mannschaft so ausgesucht nach den Stärken und Schwächen seines Teams. Nämlich, wir haben die Spieler, die können das, die können das, die können das und das brauchen wir heute, weil der Gegner kann das, 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 das und wenn wir das und das hinbekommen, dann funktioniert es. Und schaut euch an, was daraus geworden ist und das ist der Punkt. Und dann sind wir auch die Ersten, die sagen, das war das beste Manchester United seit Ewigkeiten. Und dann sind wir auch die Ersten, die sagen, Hut ab, Respekt. Also wir haben ja nicht, uns ist ja wurscht, wer am Ende des Tages von den beiden Mannschaften gewinnt. Aber wenn es gut ist, dann sage ich es und wenn schlecht ist, dann sage ich es auch. Und das, finde ich, war eine beeindruckende Leistung, das muss man genauso sagen. Ich habe es eh am Spiel gesagt, das war mal wieder so ein Big-Match-Feeling. Du hast das Gefühl gehabt, es passiert dir was Außerordentliches und das ist nicht irgendein Spiel, sondern es ist das Spiel vielleicht sogar, das die Leute noch in ein paar Wochen beschäftigen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und es wird, glaube ich, sogar wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger dauern, dass die Leute über dieses Spiel sprechen werden. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, vielleicht kann man da auch richtig was draus nehmen. Ich würde noch ein Schlüsselwort nehmen, das glaube ich United, das ist ja eigentlich charakteristisch für die Probleme unter Ruben Amorim und in großen Teilen auch zumindest unter der zweiten Hälfte der Amtszeit von Erik ten Hag, sowas wie eine Ausbalanciertheit, dass es nicht in die eine oder andere Richtung geht, dass das jeweilige Umschalten nicht solche Probleme verursacht. Und auch das kann man halt besser kaschieren. Und nochmal, es ist alles da, was bei United, glaube ich, da sein muss. Also das kommt ja auch mitunter aus den eigenen Reihen, dieses Thema von wegen, die sind so schlecht und uncoachable und sowas, das ist einfach nicht wahr. Also zumindest finde ich, dass das nicht wahr ist, sondern das ist immer, also das ist sicherlich irgendwo ein Flickenteppich und ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wo ich ansetze mit PSA und so weiter, dass ich da Gehälter loswerde, Gelder bekomme, um auf der anderen Seite dann aber wieder dazuzufügen. Aber das ist ja auch das, was ich versucht habe zu sagen. Es ist noch nicht so, dass ich jetzt ein Ineos-Fan bin. Das ist nicht der Fall. Aber das Draufhauen von wegen, ja, die sind schuld oder generell die Hierarchien sind schuld bei Manchester United, das ist halt einfach auch nicht richtig. Sondern ich finde, die machen im Kleinen keine so verkehrten Schritte da bei United. Im Kleinen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles umgebaut ist. Und da sind auch manche Entscheidungen dabei, die sind auch nicht gut und die sind vor allen Dingen den Mitarbeitern gegenüber und so weiter nicht schön. Aber okay, also ich finde es einfach bis dato ein ist gleich. Mir ist aber klar, und das ist der Satz, den ich in den letzten Wochen immer und immer wieder gesagt habe, ist gleich ist nicht genug für Manchester United. Und das war jetzt endlich mal wieder was gut genug war. Ist aber auch erstaunlich, muss man auch fairerweise sagen, dass ein solches Spiel in der Art und Weise dann fast sowas hervorruft wie, wow, der Underdog hat gewonnen. Das Manchester United, das ich kennengelernt habe, seitdem ich begonnen habe, mich mit Fußball zu beschäftigen, das sind jetzt, ich weiß gar nicht, 20 Jahre oder so, roundabout.
Zwei,
genau, also zumindest grob, das tue ich ja immer noch nicht so richtig, mich mit Fußball beschäftigen, wie wir alle wissen. Dieses Manchester United hätte das nie akzeptiert, dass man, ne, hier, sondern das ist ungefähr das, wo sie hingehören. Und mir ist schon klar, die Realität hat was anderes gesagt, deswegen ist es umso überraschender. Aber ich möchte auch das gerne nochmal sagen, gegen ein Manchester City, das keineswegs ein 0-3 City gewesen ist. Das muss man, glaube ich, nochmal ganz klar rausstellen. Es war einfach eine richtig gute Leistung. Und Carrick hat ihnen, wie du es gesagt hast, völlig richtig für diesen Tag das genau richtige Rüstzeug mitgegeben.
Genau. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe es auch während dem Spiel gesagt, überleg dir mal, diesen Kobbie Mainoo wollte Ruben Amorim nicht haben. Das muss etwas Persönliches gewesen sein, anders geht es nicht. Ich werde es einfach nicht verstehen und ich glaube, das ist zum richtigen Zeitpunkt, weil ich glaube, dass die hätten den wahrscheinlich abgegeben, nur um ihn zu befrieden. Und das wäre der größte Fehler gewesen ihres Lebens, weil der wäre nie mehr so zurückgekommen, selbst wenn es bloß eine Laie gewesen wäre, wie er gegangen ist. Und so kannst du ihn vielleicht noch retten. Und der hat wieder ausgesehen wie ein 50-Millionen-Euro-Spieler aufwärts, reicht gar nicht. Und ich sage das immer wieder, ich habe das mal gelesen und das geht mir nicht mal aus dem Kopf. Wenn der bei Crystal Palace spielen würde, dann würden die den für 80 Millionen kaufen. Jetzt haben sie ihn und sie wissen ihn nicht zu schätzen. Zumindest Ruben Amorim wusste ihn nicht zu schätzen, alle anderen schon. Und das, glaube ich, ist die Rettung seiner Karriere, beziehungsweise seiner Manchester United-Karriere und ist für Manchester United herausragend, weil, das haben wir ja immer gesagt, was hat Manchester United in den letzten Jahren schlecht gemacht? Sie haben Marktwerte gekillt wie Fliegen. Und du hast hier jemanden, der unglaubliches Talent hat, und du sagst, ach, den brauchen wir nicht, den geben wir ab und gibst ihn ab. Ich meine, zum Beispiel, dasselbe war ja schon mit Garnacho. Bei dem kann ich es bis zum gewissen Zeitpunkt verstehen, weil es einfach ein Freak ist. Ich glaube, dass ich mit dem an irgendeinem Punkt auch mal aneinander geraten würde, weil ich mir denken würde, Alter, du hast sie einfach nicht alle. Ich kann mir das gut vorstellen, dass mich der aufnerven würde. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass Manu ist, glaube ich, nicht so ein Typ, sondern er ist ruhig geblieben die ganze Zeit, hat einfach sein Ding durchgezogen, hat gut gearbeitet weiterhin und ist in dem Moment, als sie ihn gebraucht haben, wieder da gewesen. Besser geht's nicht und deswegen herausragend, dass sie es so gemacht haben und ich hoffe, dass das seine Karriere gerettet hat, beziehungsweise ich hoffe, dass der bei Manchester United noch ganz, ganz lange Stamm spielen wird, weil ist einfach ein geiler Typ, muss ich einfach sagen.
Ja, ich mag den auch sehr gerne und hoffe, dass wir jetzt auch, also Carey kann sich natürlich ganz gut in den Reihen fühlen, vermutlich, weil er idealerweise auch so ein ähnlicher Spieler gewesen ist, der viel auch mit der Birne, mit Krebs löst und viel auch über so, also kann ja im Grunde alles auf allen Phasen, also zumindest die ersten zwei Phasen bin ich sehr glücklich mit Manu, der Rest kann sich noch entwickeln und das war ja bei Carey so ähnlich. Hat eigentlich ursprünglich überlegt, hier meinen Stuhl mit einem Carrick-Trikot zu tapezieren. Aber ich bin gesundheitlich nicht in der Lage, so lange zu suchen. Deswegen habe ich es gelassen. Aber auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler früher gewesen, weil ich liebe diese Spieler, die eigentlich nichts können, so sinngemäß. Ne? Also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber kein überdurchschnittlich guter Athlet, auch kein bescheidener, aber kein Wahnsinnsathlet, kein... ich weiß nicht was, sondern der hat alles einfach nur mit so einer vorhersehenden Eleganz gelöst und so ein Passautomat, so Adam Wharton-mäßig, deswegen habe ich auch ein großes Herz für den, logischerweise, weil es einfach so ein Fußballcomputer einfach ist, der Michael Carrick und vielleicht
ungefähr
sehen wir
auch so wie ich
als Manager. Ja, du bist ungefähr der gleiche Spielertyp wie Michael Carrick, genau.
Sehr.
In etwa.
Ich bin nur wegen Abu Ahmad hier. Ich bin nur hier, weil Abu Ahmad das wollte und nicht wegen dir. Und ich gehe jetzt auch wieder, weil das gefällt mir alles nicht.
Da wäre ich vorsichtig, weil sonst darfst du nie wieder nach irgendwo hin einreisen. NRW.
Wer die Anspielung versteht.
Ja, das ist nicht so schwierig. Das ist echt nicht so schwierig.
Uli und ich haben uns gestern das Arafat Abu Chaka Video angeschaut mit Manuelsen. Und wir sind große Fans davon. Ich habe auch schon mit Benny Grund geschrieben, mit Tom Felizio, den kennt ihr auch noch. Wir sind auch mit Gamer Brother im Übrigen, weil ich weiß, dass der großer Manuelsen-Fan ist. Fan. Und deswegen, ich habe mit allen dreien geschrieben und habe es ihnen geschickt und wir waren alle drei der Meinung, das ist das Größte, was jemals passiert ist. Das heißt, wir sind alle sehr, sehr große Fans.
Ich bin erst beim vorübergehenden Abbruch, das heißt so.
Es ist unglaublich.
Kann ich noch gar nicht mitreden.
Es wird noch besser, es wird dann auch wieder schlechter, aber es wird dann auch am Schluss nochmal richtig gut. Deswegen, es gibt ein Happy End, das kann ich dir schon mal vorwegnehmen.
Gut, dann schauen wir weiter zum nächsten Thema, würde ich sagen. Wir müssen dann auch gleich nochmal ganz kurz wahrscheinlich auf dem Afrika Cup schauen. Da haben wir auch ein paar Premier League Sieger dann mit dabei aus dem Senegal, aber logischerweise das Thema, das große Wellen geschlagen hat. Oder nee, vielleicht, weil du hast ihn auch, glaube ich, gehabt. Du hast das erste Spiel, meine ich, sogar gehabt, oder? Von Liam Rosenior, wie er ausgesprochen werden möchte.
Ja, ich habe gegen Arsenal, ja.
Genau, im EFL Cup, das Halbfinale, Hinspiel habt ihr jeweils auch auf Sky sehen können. Logischerweise auch die Rückspiele am 4. und 5. Februar, als auch dann das Finale. Könnt ihr jeweils auch dann bei uns sehen. Ich habe das Spiel gegen Brentford gesehen und war brutal enttäuscht von Chelsea. Also wenn das ist, was Rosenior ist, dann viel Erfolg.
Ich war auch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Arsenal war an diesem Tag auch nicht gut. Also wirklich war Durchschnitt. Aber es war gar nichts. Also es war nicht diese Griffigkeit drinnen, die Maresca's Team ausgezeichnet hat. Dieses Dagegenfetzen und Nerven und so, das war überhaupt nicht drinnen. Und mit Ball war es auch nichts. Also ich war echt enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Also es heißt ja schon irgendwie, also in England sind alle irgendwie begeistert von ihm, weil er halt einfach ein cooler Typ ist und er könnte der Nächste sein und Trainertalent und bla. Ich habe letztens auch wieder dieses The Overlap angeschaut. Also ich bin echt da großer Fan davon. Ich finde, dass die manchmal jetzt mittlerweile auch Takes haben, wo ich mir denke, Alter, also sehe ich nicht so. Aber ich glaube, Jamie Carragher war es, der gesagt hat, die werden mit dem nicht Meister. Und ich würde mich stand jetzt, das sind natürlich zwei Spiele, aber wenn ich einfach mal so hochrechne und einfach mal so überlege, wer ist denn in dieser Liga und wer ist so und so und wer ist wo, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal nach einem Dreivierteljahr auch aufgelöst wird, wahrscheinlich ist, dass sie Meister werden.
Ja, also jetzt auch da, ne? Cool bleiben, jetzt geben wir ihm halt erstmal Zeit.
Klar, logisch, aber ja, ja.
Zweites Spiel vermutlich, oder? Also war auf jeden Fall sein Premier League Debüt und es war ja auch ein Sieg am Ende und vielleicht ist das in der Phase, in der Chelsea ist, auch viel, viel wichtiger, dass es ein Sieg gewesen ist als alles andere. Aber das war so wenig Druck irgendwie ausgehend von ihm, von Chelsea gegen Brentford bei aller Liebe, die jetzt auch nicht einen wahnsinnig guten Tag erwischt haben. Das hätte gut und gerne in eine andere Richtung gehen können. Also ich, naja, Defensive war nicht gut eingestellt, hätte glaube ich komplett anders enden können. Ich war echt schwer enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe gehofft, dass da einfach dadurch, dass er so der Typ ist, der er ist, der ja ein sehr positiver, smarter Kerl zu sein scheint, super klug, auch wahnsinnig gewählt in seiner Ausdrucksweise. Das fand ich schon kaum Ballbesitz. Also wirklich scheint, das ist ja eine gute Idee, glaube ich, mit dem Kader komplett auf Umschaltspiel zu gehen. Aber also de facto zu Hause gar nichts in der Offensive anzubieten gegen Brentford, fand ich schwierig.
Ja, fand ich schwierig, muss ich sagen. Ist natürlich nur hochgerechnet, was ich gerade gesagt habe vorher. Ist natürlich einfach so, wenn ich mir überlege, was, wo, wie und ich einfach mal Wahrscheinlichkeiten gesteckt habe, weil ich glaube einfach nicht, dass Chelsea das irgendwie so hinbekommt auf diese Art und Weise. Aber ja, wir werden es sehen.
Ja, ist gut möglich. Dann gibt es natürlich ein weiteres Thema. Die Hörerinnen dieses Podcasts werden nicht total überrascht gewesen sein. Das ist und im Übrigen jetzt auch keine Wahnsinnsleistung von uns gewesen, das vorherzusagen, sowohl im Sommer als auch aber noch in den letzten Wochen vermehrt nochmal. Oliver Glasner hat bekannt gegeben, dass er Crystal Palace schon länger bekannt gegeben hat, dass er den am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, eine neue Herausforderung sucht, wie er es genannt hat, aber dem nicht genug. Er hat sich nach dem Spiel auch nochmal ganz deutlich geäußert und hat klipp und klar feststellen lassen, auch öffentlich, für alle hörbar, dass er sich, und das ist glaube ich jetzt in dem Fall auch sogar halbwegs zielgenau paraphrasiert, aber dass er sich im Stich gelassen fühlt. Und es geht darum, um den Deal, den wir dann auch noch besprechen, dass Mark Gahey wieder einen Tag vorm Spiel quasi die Freigabe bekommt, um zu Manchester City wechseln zu dürfen. Und selbiges sei schon gegen Esse passiert. Und auch da nochmal der Hinweis, er spielt im Grunde die Saison mit 12, 13 Spielern und der Rest sind Kids, Schüler, mit denen er spielt. Und das sei nicht das, was ausgemacht war, A und B, nicht mit dem man erfolgreich sein kann. Also im Endeffekt genau das, was wir hier seit immer herbeten eigentlich, seit er da ist. Ne? Seit 18, 19, 20 Monaten sind es jetzt, glaube ich.
We told you. Das ist immer das, was ich, unsere Quelle ist unsere Quelle und ihr wisst, wer unsere Quelle ist. Insofern, dass ich das, was er mir sagt, gerade noch mal einigermaßen wiedergeben kann, ist jetzt wahrscheinlich auch machbar und sollte drin sein in unserem Status.
Aber wir müssen dazu sagen, wir haben nicht von der Entscheidung gewusst. Ne? Das war das.
Genau. Das ist klar, ja.
Geistige Eigenleistung. Ja, das muss man, glaube ich, schon nochmal dazu sagen. Also er hat uns jetzt nicht gesagt, ich werde auf jeden Fall gehen. Im Gegenteil, er hat...
Das hat er nie gesagt. Das, genau. Es geht eher so um die Herleitung, genau. Das muss ich auch nochmal festhalten, das hat er mir nie gesagt. Ich muss ehrlich sagen, wir sind ja mittlerweile auch nicht blöd. Wir haben mit ihm, ich habe mit ihm schon öfter telefoniert, seit immer vor den Spielen und ich mache das jetzt auch nicht immer, vielleicht auch da ein netter Einblick für euch, ich mache das jetzt auch nicht immer vor jedem Spiel, also wenn Crystal Palace gegen Bournemouth spielt und ich habe das irgendwann Samstagnachmittag, dann mache ich das nicht, weil ich ihn nicht nerven möchte, aber wenn Crystal Palace gegen Arsenal spielt oder sowas oder Crystal Palace gegen City, hatte ich glaube ich auch schon, und was hatte ich nochmal, irgendwas hatte ich noch, gegen Manchester United, genau, da hatte ich es auch, da habe ich ihn auch angefragt immer, weil ich mir dachte, das ist ja für ihn auch gut, so quasi, oder beziehungsweise da macht es für ihn auch Sinn, so quasi. Ich will ihn aber nicht immer nerven, ja. Und habe ihn einfach mal gefragt und vor dem, ich glaube, es war das United-Spiel, wenn mich alles täuscht, das ich zuletzt hatte, da hat er mir gesagt, diesmal lieber nicht, so quasi. Das war seine, so, diesmal bitte nicht, er hat viel zu tun, bla bla. Und da habe ich mir schon gedacht, wir hatten das schon mal, Uli, wenn du dich noch daran erinnerst, ich glaube, das war bei dir mal in Frankfurt, oder? Ich glaube, da wollte er mal nicht sprechen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ich glaube, da ist was im Busch. Weil überlegt mal, im Sommer vor dem Deadline Day, das war ein Spiel vor dem Deadline Day, hat er mit mir gesprochen und hat gesagt, ja klar, also das ist ja mit Ebrahim Chiesi und bla, die Geschichte kennt er ja. Aber er hat diesmal, da hat er mit mir gesprochen, diesmal aber nicht. Und dann habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist da im Busch und vielleicht würde er auf eine Frage ehrlich antworten müssen, die ich ihm stelle, die er aber nicht beantworten möchte. Und er ist ein ehrlicher Typ, der würde nicht rumdrucksen. Da bin ich mir sicher, so gut kenne ich ihn. Und unser Verhältnis ist, glaube ich, auch so gut, professionell, dass er mich nicht anlügen wird. Ich glaube, das kann er auch nicht. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass der nicht telefonieren will, ob der nicht irgendwas weiß. Das war einfach nur so eine Vermutung in meinem Kopf, einfach nur so, ob der nicht irgendwas weiß. Aber ja, das war einfach nur so, vermutlich, ich habe das auch nicht geäußert hier im Podcast, weil ich mir dachte, ja, was ich da jetzt so großartig vermute, was ist, wenn es dann nicht so ist? Und ich wollte auch nicht die Pferde scheu machen, weil ich weiß schon, dass ein paar Leute auch den Podcast hören und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass dann, war einfach so für mich in meinem Köpfchen. Und jetzt im Nachhinein, glaube ich, hatte ich aber recht. Der wusste das schon, ist klar, er wusste schon und er wusste, dass ich die Frage stellen würde und hat deswegen sich gedacht, komm, wir antworten da nicht, ich antworte da lieber nicht drauf, beziehungsweise ich glaube, ich gehe da gar nicht drauf ein, ist für alle besser. Und hat er im Endeffekt auch recht, ist sein gutes Recht, ganz sicher. Und dementsprechend habe ich es mir aber fast schon irgendwie gedacht. Jetzt zur Herleitung, du hast ja schon gesagt, wir haben das ja schon gesagt. Er hat eine Rotation von 13, 14 Mann. Er lässt im Grunde genommen immer die gleichen spielen, weil er keine anderen Spieler hat. Er hat das mehrfach angesprochen, wir haben das mehrfach angesprochen, und zwar nicht, weil er das uns gesagt hat, sondern weil wir es ja auch sehen, also wir kommentieren und du kannst die Crystal Palace Aufstellung in 9 von 10 Fällen voraussagen. Weil selbst die Bank ist nicht so gut, dass er sie spielen lassen kann auf dem Level. Sondern er hat eigentlich nur 11 Spieler, eine genaue erste 11, die funktioniert. Und dahinter hinaus gibt es so Spieler, wo du sagen kannst, das sind Spieler, die kannst du in der Premier League bringen, aber du musst es nicht tun, ja. Ist ja jetzt eh schon, dass du jetzt im Winter nochmal mit Johnson nachgelegt hast, ist ja auch schon mal nur, weil Sarah halt verletzt war. Wahrscheinlich, weil sie auch schon wussten, dass vielleicht nochmal der ein oder andere gehen könnte. Oder vielleicht auch, weil sie ihn befrieden wollten. Kann ja auch sein. Aber das war so die Geschichte. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ob der sich das gefallen lässt, in Anführungszeichen. Das ist ein sehr stolzer Typ. Und wir alle wissen, bei jedem Verein, bei dem er war, ist er an einen gewissen Punkt gegangen, hat dann gesagt, ich brauche A, oder ich suche mir was anderes. Und ich glaube, dass das der Fall war. Er hat sich das lang genug angeschaut, finde ich. Und ich finde, noch einmal, er ist vollkommen im Recht. Vollkommen. Weil, noch einmal, es sind Abmachungen getroffen worden, die sind nicht eingehalten worden. Er hat aus einem Rang 14-Team einen FA-Cup-Sieger gemacht und einen Supercup-Sieger gemacht. Der wird als bester Trainer der Vereinsgeschichte in die Annalen eingehen. Dann hast du die Möglichkeit, ihm den Vertrag zu verlängern und du musst simple Basics einhalten. Er hat ja schon, also zum Beispiel, ich wäre sogar so weit gewesen, dass ich mir gedacht hätte, habe ich ja damals ja auch zu euch schon erzählt, wow, die geben mir Barry Chiesi ab, das wird ihm nicht gefallen. Wow, die geben Mark Gehi ab, das wird ihm nicht gefallen. Das wusste er.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/click und geben Sie beim Bezahlen den Code CLICK ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Es geht darum, dass eine Abmachung war, wir holen den Ersatz zuvor. Das ist nicht geschehen und es ist zum wiederholten Male nicht geschehen. Es ist bei Eze nicht geschehen und es passiert jetzt bei Gehi wieder. Und ich glaube, dass er sich das 3-4 Mal angeschaut hat und gesagt hat, verbessern sich die in Anführungszeichen oder nicht? Kapieren sie, was ich möchte oder kapieren sie es nicht? Nein, sie haben es nicht kapiert. Zweitens, zeigen sie wirklich diese Idee, die ich habe, zeigen sie sich demgegenüber aufgeschlossen. Wir brauchen mehr Spieler, wir müssen mehr investieren, wir müssen ans Äußerste gehen. Ihr wollt von uns das Äußerste sportlich haben, also müssen wir auch ins Äußerste finanziell gehen. Wir müssen mal Spieler verpflichten, wir müssen vielleicht mal ins Risiko gehen, wir müssen was machen, wir sind ein Premier League Team, bla 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 bla. Und das ist auch nicht geschehen. Und dass er dann irgendwann mal sagt, ja, was will ich denn dann hier? Also ihr werdet, wenn ihr Rang 14 Sachen macht, dann werdet ihr 14. bleiben. Dagegen, wenn du, schaut euch mal zum Beispiel Brentford an. Brentford ist ein kleinerer Club, ein weitaus kleinerer Club als Crystal Palace. Aber die machen einfach herausragende Sachen auf ihrem Level. Die performen gerade gnadenlos über, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber sie gehen progressive Wege und sagen dann, wir müssen irgendwie was probieren, wir müssen den nächsten Schritt gehen, wir müssen mehr investieren. Die haben über die Jahre hinweg immer mehr investiert. Es ist immer prozentual mehr geworden. Und bei Palace wird es gefühlt weniger. Obwohl sie Einnahmen haben wie Eberechi, Eze. Wen haben die alles verkauft in den letzten Jahren? Und das ist das große Problem. Und ich glaube, dass er sich gedacht hat, so wie wir es ja auch machen, ich rechne mal nach oben. Warte mal ganz kurz, die besten Spieler gehen, ich verkaufe 80 Millionen Spieler und bekomme 30 Millionen Spieler. Ich darf aber die Differenz nicht in den neuen Spieler investieren. Ja, sorry. Sorry. Und dann hast du einen Kader von 13 Leuten und sollst mit dem dann im Endeffekt 9. werden, 10. werden, wie auch immer. Was sie ja mal wollten. Die wollten ja sogar schon mal, das Zitat habe ich noch da, Steve Parrish hat gesagt, sie wollen mal um die Champions League mitspielen. Wie soll das gehen, wenn deine besten Spieler ständig gehen, du halbwertigen Ersatz holst, beziehungsweise gar keinen Ersatz, oder dann nicht einmal eingehalten wird, dass du überhaupt jemanden davor schon holst, wie es ausgemacht war, dann lass dich halt einfach nicht drauf ein, wenn du das nicht möchtest. Und deswegen nochmal, ich kann Oliver Glasner total verstehen, er ist einer der besten Trainer der Welt. Ob das jetzt jemand glaubt oder nicht, weil er ja nur bei Crystal Palace war, ist vollkommen irrelevant. Weil mit dem du, und ich schaue ja viel momentan auch so Overlap und bla bla bla, immer wenn dieser Name fällt, auch bei Kollegen, mit denen du telefonierst aus England, immer wenn dieser Name fällt, dann heißt es da nicht irgendwie so quasi, ja, der Crystal Palace Trainer oder so, sondern die haben den tiefsten Respekt vor diesem Trainer, die tiefste Hochachtung vor diesem Trainer, und ich glaube, dass wir wahrscheinlich, weil wir denken, ja, der ist halt bei Crystal Palace und der war in der Bundesliga bei Frankfurt und so, dass wir, glaube ich, gar nicht verstanden haben, wie gut der ist, oder zumindest halt mal, der ist uns so nahe, dass wir gar nicht verstanden haben, wahrscheinlich, oder deutsche Medien, was der für einen Schritt gemacht hat im Ansehen bei den Engländern, weil die sehen den nicht nur als Crystal Palace Coach, sondern die sagen, der Crystal Palace kann so froh sein, dass die den haben, und wenn du dann das machst, das so zu versauen, dass dieser Trainer sagt, ich gehe weg, dann ist es deine Schuld. Und du wirst jetzt danach wieder einen Trainer finden, ist klar, logisch, musst du ja, aber es wird nicht auf diesem Level sein und dann wirst du wieder ein Rang 14 Team sein. Ganz einfach, die werden wieder um den Abstieg mitspielen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Es gibt ja schon, glaube ich, zwei Namen, die genannt werden und die schwirren auch schon seit Wochen umher. José Bordalás, glaube ich, ist derjenige, den sie unbedingt haben wollen. Scheint generell in eine spanischere Richtung zu gehen. Irgendwie auch, naja, okay, müssen sie selber wissen. Das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Ich finde nur, es ist nochmal ganz interessant, jetzt auch zu sehen, also zum einen, das muss man schon nochmal sagen, ich erkenne extreme Parallelen zu der Schlusszeit Glasners bei Frankfurt. Also es sind enorme Parallelen und gewissermaßen auch zum VfL Wolfsburg. Das ist jetzt weniger interessant für euch in der Premier League, habe aber so das noch nirgendwo gelesen, wird aber demnächst ein Artikel dazu kommen, nicht von mir, aber da habe ich mit dazu gearbeitet ein wenig, um genau das nochmal rauszustellen. Erinnert euch mal an den Schluss von Frankfurt, auch da war es dann irgendwann klar, er würde den Verein verlassen. Auch da, wenn gleich nochmal auf eine andere Weise, hätte ich, also wenn man sich total Weltklasse gemalt hätte, hätte man nach dem Europapokal-Triumph seinerzeit gesagt, komm, geh, weil was soll hier noch passieren? Du weißt genau, das ist das Ende der Strecke. Und bei Crystal Palace ist es so ähnlich. Das bleibt mein Take. Ich hätte im Sommer gesagt, herzlichen Dank, that's it. Dann wäre der Wurf noch größer gewesen, weil eh klar war, also mir zumindest und dir ja auch, sie werden ihm eh nicht gehen. Also wie oft haben wir diesen Satz gesagt? Wie oft ist der zitiert worden? Wie oft haben wir uns beschimpfen lassen dürfen? Deswegen, sie werden ihm nicht geben, was er verdient. Sie werden Crystal Palace niemals geben, was das Fenster benötigt, das gerade weit auf war und ist immer noch. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sie trotzdem was holen in der Saison. Also ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es die Conference League wird am Ende. Aber dazu muss jetzt richtig was passieren. Ein bisschen was haben sie, glaube ich, auch schon gemacht oder sind dabei, was zu machen. Okay, alles cool. Adam Johnson, alles schön und gut. Too little, too late. Ganz klassischer Fall. Aber das, was Glasner jetzt hier macht, dass er auch dann in aller Deutlichkeit öffentlich sagt, nein, das ist nicht genug, das ist schon eine Art von Sturheit, die ich bei ihm feststellen kann. Und ich glaube, da ist es auch nicht immer ganz simpel, mit ihm zu arbeiten, weil das aus meiner Sicht jetzt auch durchaus unnötig ist. Ich glaube, also ich habe dann die Frage von einem Kollegen gestellt bekommen, warum reagiert er jetzt so? Dann habe ich gesagt, naja, ich gehe davon aus, dass er das als enorme Ungerechtigkeit empfindet und im Zweifel auch als rufschädigend für ihn selber. Und dann hat er gesagt, okay, aber warum nimmt ihn das so mit, diese Ungerechtigkeit? Er hat gesagt, ja, alter Schwede, also woher soll ich das denn wissen? Also das wäre mal interessant, warum er auf sowas so extrem reagiert. Erinnert euch mal an diese ständigen Standard-Gegentorfluten bei Eintracht Frankfurt zum Schluss und er dann öffentlich gesagt hat, wir haben einfach auch zu wenig Qualität und dann ist es ja vor allen Dingen um Tuta gegangen, Standardsituationen und so weiter, so sinngemäß. Ich habe denen gesagt, das reicht halt nicht. So dass sich die Mannschaft dann final gegen ihn gestellt hat. Er hat, glaube ich, vorgebaut, indem er gesagt hat, diese Truppe verdient es, dass er bis Saisonende bleibt. Wir wissen aber auch, dass es überliefert, dass Steve Parrish und Co. sich durchaus zusammengesetzt haben jetzt, um zu überlegen, kann man Oliver Glasner nach so einer Aussage jetzt tragen, weiterhin bis Saisonende. Und das war nicht, hands down, das letzte gesprochene Wort, das war es nicht. Sondern ich gehe davon aus, wenn die Saisonziele abgehakt sind, im negativen wie im positiven Sinne, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher im positiven, im negativen, Entschuldigung, dass man halt einfach weiß, okay, keine Ahnung, es geht nach oben nichts mehr, sie sind meinetwegen auch in der Conference League im Viertelfinale kleben geblieben, dann wird man das Ding vorzeitig beenden. Und irgendetwas in mir, und das ist jetzt reine Spekulation, irgendetwas in mir sagt, Oliver Glasner ist ein cleverer Mensch, der zum richtigen Zeitpunkt das Zeichen nach Europa senden wollte, ich bin übrigens verfügbar für eure Sommerplanungen. Und wenn ich in der Zwischenzeit, damit kein Verein irgendwelche Bedenken hat, ob ich auch in der Vorbereitung mit komplettem Kopf dabei sein kann, wenn ich noch 4 Monate dazu gewinne, bis ich wieder irgendwo eingestellt werde, ist das auch in Ordnung. Denn wir alle wissen, bei Real Madrid könnte was passieren. Und die haben Oliver Glasner, wenn sie nicht komplett bescheuert sind, auf dem Zettel. Wir alle wissen, Manchester United
sucht. Alter.
Wir alle wissen, Tottenham Hotspur könnte vielleicht bald suchen. Das ist ja, also müssen wir mal schauen, inwiefern wir da noch dazu kommen, dann zu dem Thema hier heute. Wobei auch eigentlich im Grunde immer alles gesagt ist. Es könnte sein, das ist nur was ich auch nochmal loswerden will. Auch das wird nirgendwo gespielt. Manchester City und Guardiola, da gab es ja auch mal Gerüchte, dass der zum Saisonende vielleicht schon geht. Vielleicht schauen die bei Bayern München mal nach, weil da ein ehemaliger Spieler von ihnen überragende Arbeit leistet. Ich glaube, da sind die in Deutschland noch gar nicht drauf gekommen. Und dann wiederum wäre Bayern München sowieso ja ein Wunschclub für Oliver Glasner. Auch die würden diesmal relativ schnell wahrscheinlich ankommen und sagen, okay, wir haben genügend Beweise gesehen, du kannst das, lass uns das mal machen. Und es gibt irgendwo noch einen Job, der aufgehen wird, von dem wir jetzt gerade noch gar nicht wissen. Eintracht Frankfurt wird es vermutlich nicht. Aber es wird auf jeden Fall Größenordnungen geben für Glasner und auch da, glaube ich, ist der Zeitpunkt kein ungelegener für ihn, um jetzt auch zu verkünden, hey, ich habe es denen auch schon länger gesagt, I'm out. Und ich glaube, Crystal Palace weiß es auch schon. Also so vom Gefühl her wissen die es seit Anfang Dezember, auch wenn, glaube ich, Glasner gesagt hat, hat es ihn sogar noch früher gesagt, aber da sind die ersten Gerüchte in Richtung Bordalas und so durchgestochen. Ich will nur mal sagen, oder vielleicht stelle ich dir lieber die Frage, ich habe es ja gerade schon gesagt, bleibt Glasner bis zum 38. Spieltag, und ich weiß jetzt nicht, wann das Conference-League-Finale ist, aber sagen wir mal, bis zum letzten Pflichtspiel, das gespielt werden kann, Trainer von Crystal Palace, ja oder nein?
Es heißt ja jetzt ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal den Punkt gibt, wo sie sagen, sorry, nee, danke. Also
ich glaube auch, da gibt es ein Buyout oder so irgendwie. Da wird man sich einigen
das,
und sagen,
irgendwann wird das passieren.
Wir sind Elfter in der Saison. Also genau. Ich will da jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, ja, du Das, was uns ja immer vorgeworfen wird in der Konstellation, ist der Hate gegen Crystal Palace oder der Hate gegen Glasner, dass er das nicht sauber zu Ende bringen will. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich glaube nur, der ist so genervt, und das kann ich total nachvollziehen, von der Situation, weil er mehrfach darauf hingewiesen hat, in all der Zeit, die er jetzt da ist, so genervt von der Situation, dass du manchmal irgendwann einfach auch nicht mehr anders kannst, als nicht mehr mit dem Durchschnitt der Leute gehen zu wollen. Das kann ich immer sehr gut nachvollziehen, dass man einfach, ich mag ungerne mit, naja, glücklich sein. Und ich glaube, Glasner ist auch so jemand. Und vielleicht ärgert er sich auch ein bisschen über sich selber, dass er es nicht hat kommen sehen, weil es eh klar war, dass es so kommt. Und natürlich muss man auch sagen, die Dynamiken sind natürlich wahnsinnig clever gespielt, weil so wie Glasner das nach außen verkauft hat, sind die Fans wahrscheinlich die Ersten, die sagen, genau, ihr und nicht, ah, du. Jetzt ist aber auch, am Ende wird es ihm wurscht sein, aber jetzt ist es auch an ihm, glaube ich, dafür zu sorgen, dass sich dieser Status auch nicht ändert. Das wäre irgendwie schade, wenn es jetzt hinten raus noch eskalieren würde, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, aber ich könnte schon irgendwie vorstellen, dass man halt irgendwann mal sagt, so, aber das ist einfach nur, ich kenne, wir alle kennen ihn, er ist schon ein stur, würde ich nicht sagen, das finde ich wäre falsch, aber ein stolzer Mensch, glaube ich, und wenn die ihm auf den Senkel gehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann mal, dass er nicht zurückzieht, weil er hat jetzt nichts mehr zu verlieren dort, er hat auch nichts mehr zu gewinnen dort, außer natürlich Titel, ja, aber so im innerbetrieblichen Konflikt hat er nichts zu gewinnen, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er einfach sagt, Leute, wenn ihr mich, dann halt nicht. Das könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, und dass man sich dann, wenn man weiß, man trennt sich ja sowieso, dann jetzt schon trennt, ist nicht ausgeschlossen. Ich sage aber nicht, dass es hundertprozentig passieren wird, aber wie heißt es immer so schön bei uns, wie war das Zitat nochmal, ich kann mir eine Welt vorstellen, in der das möglich ist.
Ja, ich gehe irgendwie von so einer Art Buyout aus, dass man sich dann irgendwann im April oder so, dass man sagt, komm, wir machen nochmal was Neues oder so. Keine Ahnung. Irgendwie ist das einfach nur mein Gefühl, und ich glaube auch, dass Glasner gar nicht so unglücklich gewesen wäre, wenn er entlassen worden wäre und dann quasi mit einem Mic Drop gegangen wäre. Irgendwas sagt mir das. Aber okay. Bevor wir zu den Transfers gehen, müssen wir wirklich noch ein Wort, finde ich, über den African Cup of Nations verlieren. Der ist ja zu Ende gegangen mit dem Finale, das dramatischer hätte es gar nicht sein können. Ihr werdet das alles mitbekommen haben. Kurzfristig für eine Zeit lang den Platz geräumt, Senegal. Dann kommt Brahim Diaz, vergibt den Elfmeter, ehemals Manchester City übrigens. Und am Ende gewinnt der Senegal, und da sind ja ein paar Premier Leagueisten drin. El Hadji, Malik Diouf von West Ham zum Beispiel, Garner Gay von Everton, Sarr von Tottenham, Abib Diarra von Sunderland, Illimon Jai natürlich von Everton, und Nico Jackson theoretisch bei Chelsea natürlich noch, und noch einer war, und ja, ein paar ehemalige logisch, Sané, Koulibaly, Mondi oder Mendy, glaube ich, ist die richtige Aussprache bei ihm, Ismail Assar, dürfen wir nicht vergessen, also im Grunde alle schon mal in der Premier League gewesen, tolles Team, so wie es gelaufen ist, wow, also ich hatte ja im Bett liegend ein bisschen Zeit, hätte ich nicht gedacht, dass das sich in eine solch dramatische Richtung entwickelt. Wir können aber davon ausgehen, dass die jetzt beschwingt wieder zurückkommen werden in die Premier League, und ein paar davon haben gezeigt, wie unglaublich gut sie sind. Ich halte eh den Senegal für ein auch ganz brauchbares Team in Richtung WM. Aber das ist nur am Rande. Kann man sich, glaube ich, immer gut anschauen, die Kollegen. Ein paar Deals sind, also Entschuldigung, wenn ich euch vollrotze übrigens, ich bin bis vor genau einer Stunde noch gelegen. Aber wann anders wäre es nicht gegangen mit der Aufnahme, daher hoffe ich, dass es einigermaßen geht. Ein paar Deals sind noch über die Bühne gegangen, und vielleicht fangen wir mal bei den nicht so spannenden an. Kaye Fouro hat die Seiten gewechselt von Brügge nach Brentford. Um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht so tief eingestiegen, was das genau bedeutet. Facundo Buonanotte zu Brighton leihweise zurückgekehrt von Chelsea. Müssen wir mal schauen, was da noch passiert. Ah nee, der ist schon sicher sogar bei Leeds. Okay, dann können wir das sogar schon mal vielleicht als erstes mit einstellen. Die wiederum haben Harrison abgegeben zu Florenz. Also Leeds kann, glaube ich, überall was brauchen, immer noch. Ich finde die Art von Spieler erstaunlich, aber gar nicht blöd, weil das, was ihnen noch fehlt, ist so ein Kreativling, der Dinge mal möglich macht. Ich glaube, das haben sie seit Somerville so nicht mehr gehabt. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz guten Deal, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, was wir von Buonanotte final erwarten dürfen.
Nicht so viel. Also ich bin es einfach. Ich kann es verstehen, dass man ihn, dass er, aber ich habe noch kein einziges Spiel von ihm gesehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, he is it.
Conor Gallagher ist, glaube ich, fast ein bisschen untergegangen, hat aber natürlich auch schon debütiert für Tottenham am Wochenende bei diesem unglaublichen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also Last-Minute-Niederlage gegen West Ham United, die das erste Mal, ich glaube, nach 10 Spielen wieder gewonnen haben und, also ich würde jetzt auch nicht sagen leben, aber zumindest nicht mehr tot sind, also irgendwo so, wenn es einen Zustand dazwischen gibt, dann sind die da jetzt wahrscheinlich, für Tottenham ist es natürlich bodenlos, Thomas Frank ist zum Zeitpunkt nicht entlassen, wird wohl gegen Borussia Dortmund auf der Bank sitzen, vielleicht ist aber auch nur der Zeitraum, der natürlich minimal ist dazwischen, dass man jetzt nicht reagiert hat, da stehen schon, glaube ich, auch viele Zeichen auf Abschied, aber vielleicht machen wir nochmal erst Conor Gallagher. Der Deal ist gar nicht so schlecht, ich glaube, hätte man den direkt von Chelsea zu Tottenham transferiert, damals wären wir alle im Kreis gestanden und hätten applaudiert. Bei Atletico hat es nicht funktioniert. Ich glaube trotzdem an die Qualitäten von Conor Gallagher. Das Problem ist nur das, jetzt geben die 40 Millionen für diesen Spieler aus und das ist ja nicht, was ihnen fehlt. Ne? Also ich hätte mir im Idealfall was für die Offensive gewünscht. Und also klar, das ist ein Verbindungsspieler, der im Zweifel auch Offensive daherbringen kann, aber guter Deal, aber nicht der, den es braucht, finde ich.
Ja, also ich sehe ihn. Ich bin sehr, sehr froh, dass er zurück in der Premier League ist. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass er befreit wurde, weil er bei Atletico einfach nicht gespielt hat oder kaum gespielt hat. Ich hatte ja Atletico auch schon in der Champions League und war jedes Mal wieder überrascht, weil das eigentlich Atletico fehlt, was er bringt. Und eigentlich auch Diego Simeone. Das hat einen Sinn ergeben, dass der den holt. Ich dachte mir, okay, das ist eigentlich genau sein Spieler. Einer, der einfach alles zuläuft, der alles zuarbeitet. Aber ja, irgendwie hat es mit den beiden nicht gepasst. Nicht sollen sein, dann ist es halt so. Grundsätzlich, glaube ich, ein Spieler, der auf jeden Fall helfen kann und der in der Premier League auf jeden Fall besser aufgehoben ist. Das mit Sicherheit. Wie du sagst, es gibt natürlich eine andere Position, wo sie mehr gebraucht hätten. Trotzdem im Idealfall einen Palinha zum Beispiel und ihn daneben, das kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Der eine ist super dynamisch, der andere ist einfach ein Beißer ohne Ende. Kann ich mir gut vorstellen, dass es in der Theorie funktioniert. Trotzdem, ja, wie du sagst, also damals von Chelsea direkt weg, dann wären alle gehüpft. Jetzt haben natürlich alle gesehen, und der war seitdem ja auch quasi nicht mehr Nationalspieler, dass er auch seine Limits hat. Das haben wir ja auch immer gesagt. Trotzdem, glaube ich, würde er da hinpassen oder würde er in die Premier League besser passen. Aber jetzt zum Beispiel, um da nochmal den Schwenker zu machen, wenn Crystal Palace den verpflichtet hätte, Mama Mia. Aber ja, Tottenham ist halt natürlich dann auch dann die Frage, ob er das Level dann hat, das wir jetzt nachweisen müssen, ob er das noch hat, ob er es nochmal allen beweisen möchte. Grundsätzlich bin ich einfach sehr, sehr froh, diesen Spieler wieder in der Premier League zu haben.
Ja, geht mir genauso. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie er es macht. Und auch nochmal ein Wort zu Tottenham zu verlieren. Wir haben es ja mehrfach jetzt auch schon hergebetet, da hat sich auch nichts daran geändert. Fabio Paratici ist weg. Das ist schon auch strange, weil der war ja gesperrt und man hat jahrelang auf den gewartet, nur um ihn jetzt, nachdem er wieder freigegeben ist, arbeiten darf, wieder zu entlassen. Aber das ist eben genau das. Und das ist vielleicht auch halbwegs normal. Daniel Levy hat halt so lange Jahre diesen Verein ja mehr als nur geführt. Der war ja dieser Verein. Und dass da natürlich noch gewisse Verwurzelungen da sind zu ihm, zu auch den Ideen, den Arbeitsweisen und so weiter, ist ja fast normal und klar. Und deshalb gibt es halt da noch diese verschiedenen Lager sozusagen, und ich glaube, Johann Lange ist auch jemand, der zwar nicht öffentlich großartig auftritt, aber der sich da nicht unbedingt ganz viel Entscheidungskompetenzen wegnehmen lässt. Und jetzt mal aber ganz runtergebrochen, unabhängig davon, dass das ein ungutes Umfeld ist, um da zu arbeiten, ist natürlich das, was Thomas Frank im Moment macht. Ich weiß gar nicht, ob das noch sein Einfluss ist, weil der mich schon auch enttäuscht im Moment, muss ich ehrlich sagen, aber gegen ein Team, das gar keinen Druck ausübt, wie West Ham, sich so quasi wegspülen zu lassen, das hat mich auch sehr ratlos zurückgelassen. Mhm. Und, ich sag das, man muss das immer der Fairness halber dazu sagen. Gallagher ja, aber es fehlt halt immer noch Kulusevski. Ich weiß echt nicht, was mit ihm ist. Ich weiß es nicht, weil das ist echt einfach strange und da gibt es auch keine klare Aussage darüber. Der fehlt jetzt echt eine Zeit lang. Und das tut natürlich brutal weh. Der war letzte Saison der mit Abstand beste Spieler, auch wenn der natürlich sein Level nicht hat halten können so ganz. Aber der fehlt natürlich weiterhin. James Maddison wird vermutlich in der Saison gar nicht mehr spielen. Auch der fehlt ihnen weiterhin. Aber und Solanke hat lange gefehlt, der natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, war jetzt wieder mit dabei. Und Brandon Johnson, da sind ein paar Dinge passiert, ich check's nicht. Vicario hat, keine Ahnung, was mit ihm passiert ist, aber das ist die schlimmste Version von Vicario, die ich je gesehen habe. Und das jetzt schon seit Wochen inzwischen. Pedro Porro, der jetzt auch eine Vorlage gibt, alles cool, aber da haben wir eh schon drüber gesprochen. Und selbst Chad Spence ist mitunter, also da muss irgendwas los sein in der Truppe, in dem Verein, dass die nicht einfach so aufspielen können ohne weiteres. Inwiefern da Frank seinen Anteil hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Thomas Frank auch seltsame Aufstellungen wählt im Moment und seltsame, also zumindest das, was ich sehe. Ich weiß ja nicht, ob er es vorgegeben hat oder nicht. Und entgegen den Dingen, die ich in den letzten Wochen gesagt habe, also ich habe nicht mehr so viele Gegenargumente. Außer, dass ich halt sagen würde, dieses blöde Sprüchlein, es ist ein Marathon und kein Sprint. Vielleicht ist es das und ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wer es machen soll bei Tottenham. Aber, und auch das sei nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, wir haben jetzt alle gelernt, wie wichtig Kane, Son für diese Truppe waren. Ne? Also vielleicht ist es jetzt final klar geworden. Ich glaube auch im Übrigen nicht, dass Pochettino, der genannt wird nach der WM, dann der richtige Mann dafür wäre. Und qualitativ, weil das auch immer besprochen wurde, ist die Truppe damals besser gewesen als die von jetzt. Ich glaube gar nicht unbedingt. Also wahrscheinlich dann am Ende, so wie die dann das Potenzial vollfüllt haben, ja, von mir aus, aber da gab es auch Mannschaftsteile, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, naja, war jetzt auch nicht der Wahnsinn.
Deswegen ist halt immer, also ich bin grundsätzlich, damit man das versteht, das glaube ich, wisst ihr ja alle, wir sind große Thomas Frank Freunde oder beziehungsweise ich bin's. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, einer der coolsten Trainer, die es überhaupt gibt. Coolsten Socken. Und ich glaube, dass wenn du mit dem am Abend am Tisch sitzen würdest, dann hättest du wahrscheinlich den Abend deines Lebens, weil es einfach so ein aufgewecktes Kerlchen ist und lustiges und sympathisches Kerlchen. Ich habe mit einem Brentford-Journalist telefoniert, der mir gesagt hat, der rennt halt einfach wirklich durch die Stadt und begrüßt jeden und hi und grüß dich und so. Einfach ein cooler Typ, glaube ich. Das ist auch überhaupt nicht das Thema. Das heißt, grundsätzlich bin ich ihm eigentlich sehr wohlgesonnen. Aber, und das ist ein Gedanke, der ist so simpel wie gar nichts. Den hat Tom mir mal Tom Felicio an dieser Stelle, die begrüße, dann habe ich ihn zweimal genannt heute. Damals ging es um Pal Dada bei der Hertha. Da hat er mir gesagt, momentan ist es nicht so schlecht. Also das ist so Mittelfeld, es passt so, es ist okay. Die Frage ist aber, was ist der Anspruch und glaubst du, dass er den Anspruch irgendwann mal oder den Ansprüchen irgendwann mal genügen? Also was gibt dir das Gefühl, dass es besser wird? Gibt dir etwas das Gefühl, dass es besser wird? Siehst du etwas, wo du sagst, gib ihm noch 2 Monate, dann wird es funktionieren? Und das sehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Nur das, dass eben einer von denen irgendwann zurückkommt und dass genau. Dann das Spiel ja. Anders dastehen muss. Das
ist aber es, ist, es ist gegen den Ball nicht super sonderlich top. Es ist mit dem Ball, es ist wirklich nur umschalten und sonst gar nichts. Weil sobald die den Ball haben und gegen die tiefe Kette, ist es gar nichts mehr. Und nochmal, du bist jetzt schon wieder. Du warst letzte Saison auf Rang, was war die letzte Saison? 16 oder so, glaube ich, am Ende. Über 1 United oder 15, also eins von beiden, auf jeden Fall einer dieser vorletzten. Oder schau mal, die waren sogar der letzte über dem Strich, oder? War das nicht so? Ich schaue nochmal nach. Ich habe die Tabelle gerade offen.
17.
Genau. Sie waren das letzte Team über dem Strich. Und du bist jetzt schon wieder 14. Also du hast dich um 2 Plätze verbessert. Aber das kann nicht dein Ernst sein. Oder sogar 3. Das kann nicht dein Ernst sein. Und auch gerade mit den Ausgaben und gerade mit diesem Team, das du hast, da ist mehr drin. Und das ist das große Problem. Und ich glaube zum Beispiel, ich schätze ihn über all die Maßen. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ich hätte wirklich gedacht, dass es besser funktioniert. Nur, ich weiß auch damals, ich habe damals auch mit einem jemanden telefoniert, beziehungsweise wir haben ja auch mal drüber gesprochen. Es gab halt schon auch in Brentford die Stimmen, die gesagt haben, er ist halt derjenige, der das Ganze managt. Aber für die Spielidee sind dann schon auch andere da. Die mitarbeiten, genau. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass er momentan so ein bisschen alleine gelassen wird und dass es so ein bisschen eingedampft ist und dass er jetzt einfach dasteht und alles sich durch auf ihm entlädt und dass einfach die anderen und dass er einfach nicht so viel Unterstützung bekommt, wie er das gerne hätte und es wirkt einfach alles viel zu einfach. und viel zu runtergedampft. Und das, glaube ich, kann einfach bei Tottenham nicht funktionieren, weil dafür ist die Situation und dafür ist das, was die Gegner Tottenham abverlangen werden, einfach zu komplex. Und ich glaube, dass das da momentan für die Lösung nicht da ist. Und das wird sich irgendwann mal oder hat sich schon gegen ihn gedreht. Und das ist das, was mir wirklich ein Rätsel ist. Ich hätte das niemals gedacht, dass die Fans den so hassen werden. Das hätte ich niemals gedacht. Aber dass du jede Woche, schreiben mir 5 Leute, hoffentlich haut der endlich ab, die englischen Kollegen, die englischen Fans, wenn du die Pressekonferenz anschaust, schreiben nur drunter, der Frank muss weg, bla bla, dass er im Stadion ausgepfiffen wird, dass er gegen die Fans so dünnhäutig irgendwann mal wird und so weiter und so fort. Ich hätte das alles nicht für möglich gehalten. Ich hätte wirklich gedacht, das ist One Love und die werden sich sofort lieben und selbst wenn die Siebter werden, werden die trotzdem verstehen, Thomas ist ein cooler Typ. Dass es so ist und dass die Situation schon wieder so verquer ist, hätte ich einfach nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
Ja, vielleicht brechen wir es ab an der Stelle einfach auch, weil wir, vermutlich werden wir noch einen Schwerpunkt setzen müssen zu Tottenham in den nächsten Tagen, Wochen und dann machen wir es nochmal on detail, einfach nur damit ihr logischerweise auch da schon mal ganz kurz auf dem Stand seid. Donny Malen geht zur Roma. Das hat mich ein wenig verwundert. Natürlich nie Stammspieler so richtig gewesen, aber Stammeinwechselspieler immer gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass mit Harvey Elliott noch irgendwas passieren wird und dann hat vielleicht Aston Villa wieder Kapazitäten für eine andere Leihe, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Also die müssen ja irgendwie, sie brauchten ihn ja und er hat ja auch hier und da mal geholfen. Claudio Echeverri ist zu Girona gegangen, war ja eh ohnehin nie so ein richtiger Manchester City-Spieler. Der ewige Andy Irving, bei dem ich mir immer gedacht habe, wenn er eingewechselt worden ist, warum eigentlich bei West Ham? Der geht für 1,5 Millionen zu Sparta Prag. Ibrahim Osman zu Brighton zurück. Der wird sicherlich aber auch nochmal verliehen werden, tippe ich. Und vor allen Dingen natürlich Mark Gay, der jetzt gewechselt ist zu Manchester City. Und ich bin ganz ehrlich, da schicke ich einen Disclaimer vorne weg. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil Liverpool geht gerade auch defensiv am Stock. Sind extrem abhängig von einem nicht guten Konaté in der Saison, wollten im Sommer 40 Millionen Pfund zahlen, also umgerechnet 45, 46 Millionen, vielleicht sogar mehr, ja, je nachdem, sind aber nicht im Winter bereit, 20 Millionen hinzulegen. Ja. Hä?
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment. A pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
Ja, ich glaube, dass einfach City da so schnell, so klar gemacht hat, dass sie den wollen und ihn. Und das ist das, was mich persönlich immer so ein bisschen ärgert, ehrlich gesagt, weil ich es einfach nicht verstehe. Also City zahlt ihm jetzt in der Woche das, was er bei Crystal Palace im Monat bezahlt. Und dann heißt es immer so quasi, wir haben kein Geld. Die haben jetzt im Winter schon wieder 100 Millionen ausgegeben. Die haben letztes Jahr im Winter 150 Millionen Euro ausgegeben. Die haben im Sommer ausgegeben. City hat Geld, ja. Das ist auch nicht schlimm. Aber dieses Guardiolasche, wir haben kein Geld und wir können mit den Großen nicht mehr mithalten, das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Zeiger. Das ist, glaube ich, einfach nur sein Ding, weil er einfach nicht so dargestellt werden will, als hätte er immer die besten Kader und als wäre es nur er. Und deswegen untertreibt er da manchmal. Aber das ist ja Quatsch. Also, wenn das die Geld haben, ist logisch und es ist auch nicht schlimm. Die sind seit Jahren ein Champions League-Team. Punkt. Und natürlich haben die auch einen Besitzer, der brauchen wir nicht reden.
Die werden deswegen, es vermutlich auch nochmal verkaufen, muss man der Fairness halber
genau,
auch
ja, klar, sagen. Genau, ja, klar. Natürlich, aber trotzdem
Oscar ist Bob natürlich, wird ist, wohl noch
das,
gehen.
Das ist schon ein fetter Deal.
Darüber ja, klar,
muss man nicht diskutieren.
Klar. Das muss man ja mal in aller Deutlichkeit rausstellen. Semenyo und Gehi zu tanken im Winter schon wieder. Das ist untypisch für City, also auch der Spieler ist untypisch für Manchester City, aber mit Blick auf das, was gegen United da hinten drin gestanden ist, kommt der zur komplett richtigen Zeit. Das ist quasi der Guardiola-Ersatz, den sie, glaube ich, sonst nicht hätten, oder was heißt glaube ich, den konnten sie nie ersetzen in der Innenverteidigung. Und Ake, so sehr, es tut mir persönlich sehr weh, der ist es nicht. Max Alain, also ja, okay, aber
auf
nein.
Auf gar keinen Fall.
Glaube ich auch nicht. Und Kusanov wirkt immer noch genauso wie vor einem Jahr, also hat relativ wenig aus meiner Sicht dazugelernt, sein Temperament zu zügeln. Das sind natürlich unglaubliche Deals für Winter und ich sage das auch in dem Kontext gerne nochmal wieder. Arsenal steht in einer, also auch wenn es jetzt ein 0-0 war gegen Nottingham Forest, dass du in 9 von 10 Fällen gewinnst, weil sie deutlich besser waren, mehr Chancen haben, bla bla, und eine halbe Stunde richtig gut waren. Müssen sie gewinnen? Keine Ahnung. das ist so, sie haben es immerhin nicht verloren und sie stehen trotz und alledem, und das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, in einer unglaublichen Situation da. Aber dieses Manchester City, Leco Mio, ich habe die trotz dieser komischen Serie von jetzt 4 Spielen in Folge nicht gewonnen, habe ich die, und auch einem 0-3 gegen Manchester United, habe ich die weiterhin als brutal gefährlich da, muss ich sagen. Deutlich, deutlich gefährlicher, als das im August, September und November der Fall gewesen ist. Mir gefallen die.
Ja. Also ich muss sagen, das Arsenal-Spiel, ich glaube, das werdet ihr ja auch werdet ja mitbekommen haben. Also ich muss echt sagen, dazu kann ich nicht mehr viel sagen. Ich sage nur einen Satz dazu. Das habe ich gestern gelesen und es ist einfach das Beste, was ich jemals gelesen habe. Arsenal hat in dieser Saison nur einen Rivalen. Und das ist nicht City und das ist auch nicht Aston Villa, sondern das ist einfach nur Arsenal. Das ist einfach nur Arsenal. Du kannst dich ab jetzt nur noch selbst schlagen. Und das ist allein schon mal dem geschuldet, ein Blick auf die Tabelle. Wie viele Punkte Vorsprung haben sie? Sie haben Glück, sie waren dumm an diesem Wochenende, City und Aston Villa waren noch dümmer. Das ist das einzig Positive an diesem Wochenende und so gehen sie trotzdem noch als Gewinner hervor. Aber nochmal, die schlagen, du drohst dich selbst zu schlagen und das darf nicht passieren. Deswegen. Und City, muss man sagen, weil du es gerade angesprochen hast, sie haben in der Defensive einfach große Probleme. Ruben Dias, der wird kurzfristig wieder zurückkommen. Okay, trotzdem er fehlt. Stones ist langfristig raus und Guardiola ist langfristig raus. Dazu haben sie ja mit Akanji noch einen abgegeben. Nathan Ake sieht momentan auch nicht aus wie Nathan Ake. Ist momentan einfach nicht auf diesem Level.
Den geben sie vermutlich auch noch ab.
Immer wieder verletzt gewesen. Ja. Das heißt, auch da ist ein Problem zu erkennen. Das heißt, sie brauchen jemanden und dann Gay zu verpflichten. Erinnert mich so ein bisschen an den, wie hieß er? An den Deal von Aymeric Laporte, der so ähnlich war dann auch im Winter. Die waren kurz davor, oder sie hatten leicht Rückstand, glaube ich, damals, wenn ich alles täusche, und mussten dann einfach nochmal was machen, haben was gemacht. Und dann ging es. Gay ist ein super, super Spieler, der genau da reinpasst. Nicht der allergrößte, aber halt alles andere hat er und kann da hinten aufbauen ohne Ende und ablaufen auch. Und das ist eigentlich das, was City am meisten braucht. Deswegen, der ist ein super Transfer, ist ein herausragender Transfer und das sind zwei Deals, muss man auch mal sagen. Ich habe es zu dir auch gesagt, die sind obendran und verpflichten einfach zwei der besten Spieler der Premier League mit Semenyo und mit Gay aus der Hinrunde. Damit, glaube ich, ist eigentlich alles gesagt. Das sind Big Money Deals und das sind Big Deals überhaupt und City meint's ernst, nach wie vor. Nach wie vor.
Ja, es sind auch für mich in der Champions League ein Team, das ich mehr als noch im Sommer deutlich da habe. Gut, der wichtigste Deal, den müssen wir natürlich noch besprechen. Tadeu Allende ist zurück bei Inter Miami. Das ist der wichtigste Deal des Sommers wahrscheinlich. Des Winters, sorry. Aber der Sommer ist ja quasi im übertragenen Sinne in der MLS.
Genau, in diesem Sinne, der Podcast ist vorbei, ich muss weg. In diesem Sinne, es hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Danke auch für die netten Nachrichten. Ihr habt mir, glaube ich, so viel geschrieben wie noch nie zuvor. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Selbst mein Chef hat mich angerufen und hat gesagt, er hat sich's angehört, United gegen City. Und es hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Das freut mich, dass es euch auch gefallen hat. Ein paar Zitate sind ja dann auch rumgegangen. Mega. Mega cool. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr Zeit habt. Ein Spiel ist ja heute noch, für die es jetzt natürlich etwas mitbekommen, nämlich Brighton gegen Bournemouth. Dazu kommen wir heute nicht mehr, aber ich glaube, da wird jetzt auch nichts Brisantes passieren. Aber wir müssen es aufzeichnen, weil wir morgen Dienstag Champions League haben. Ich habe am Mittwoch, können wir auch schon mal vorwegnehmen, Stoke gegen Middlesbrough aus der Championship und habe am Dienstag Donnerstag Europa League. Das heißt, wir wären einfach diese Woche sonst nicht mehr dazugekommen. Uli ebenso. Deswegen muss man es am Montag machen. Und auch das Zeitfenster war das einzig Mögliche, weil ich heute den ganzen Tag nur unterwegs bin mit meinem Autoscheiß. Deswegen, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wie sagen wir immer so schön, cheers.